Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell. Mit Pia Lorenz und Hendrik Wiedewild.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 57 von Gerechtigkeit und Loseblatt. Ich bin Pia Lorenz, Chefredakteurin Beck Aktuell und Mitglied der Schriftleitung der NJW. Und bei mir ist auch in dieser Woche
Hendrik Wiedewild, Kolumnist, Strategieberater und Rechtsanwalt aus Berlin.
Wir zeichnen auf in dieser Woche am Donnerstag, den 12. Juni um 11.20 Uhr. Es ist eine relativ ruhige Woche nach Pfingsten, offensichtlich vielleicht etwas zu ruhig für die SPD, wo dann gleich mal ein Manifest rausgehauen würde. Und in Leipzig, das kriegen vielleicht auch nicht alle so mit, verhandelt das Bundesverwaltungsgericht seit Dienstag schon über das Verbot der rechten Zeitschrift Kompakt. Das ist natürlich ein übles Kulturkampfthema, das aber auch sehr interessante Rechtsfragen aufwirft. Falls ihr es nachhören wollt, Folge 15 vom 18. Juli 2024 haben wir euch ausführlich das Problem vorgestellt, nachdem die damalige Innenministerin Nancy Faeser das Magazin komplett hat untersagt hatte, und zwar per Vereinsverbot. Das gab natürlich viel Ärger und die große Frage lautet, was ist mit der Pressefreiheit? Das Bundesverwaltungsgericht hat damals im Eilverfahren recht schnell das Verbot vorläufig wieder aufgehoben. Jetzt wird in der Hauptsache verhandelt. Das ist echt nicht Durchschnitt, dass das Bundesverwaltungsgericht bis zu 3 Tage verhandelt. Seit Dienstag, wie gesagt, auch heute nochmal, das Urteil soll jetzt wohl am 24. Juni kommen. Dann stellen wir euch natürlich auch das Ergebnis vor. Aber wir haben auch heute ein richtiges Kulturkampfthema dabei.
Unsere Themen. Darf die Kommission NGOs fördern und damit auf die öffentliche Meinung einwirken? Nein, das darf sie nicht, sagt bei uns Professor Dr. Hubertus Gersdorf von der Uni Leipzig. Die Justizministerkonferenz will keine DNA-Analyse, aber stattdessen No-Show-Klauseln regulieren. Was das ist, erklärt euch Pia in Kürze. Und kaum ein Pia-Podcast ohne Autos oder Vierbeiner. Wir sprechen also über den Wolf und wann man ihn nach einem neuen EuGH-Urteil erschießen darf. Und schließlich sprechen wir über die USA und Barbara Salisch.
Der Aufreger der Woche.
Hat man in Brüssel heimlich mit Steuermillionen linke NGOs finanziert, damit diese in der Öffentlichkeit gegen Firmen und missliebige Politik agitieren? Das ist der Brocken, der seit einem Welt am Sonntag-Bericht vom Wochenende auch in Deutschland die Menschen beschäftigt. Teile der Kommission, so der Vorwurf, würden bei der Politik anderer Teile der Kommission torpedieren, indem sie NGOs fördern, die dann Stimmung machen gegen Kohle, Pestizide oder das Mercosur-Abkommen. So soll laut Welt die Generaldirektion Umwelt der EU-Kommission 2022 die Umweltorganisation Friends of the Earth angeheuert haben, um Mercosur zu torpedieren. Das soll 700.000 Euro gekostet haben. Dieser Brocken wiegt schwer, denn hier ist viel Kulturkampf drin. Konservative gegen linksgrüne NGOs, Klimapolitik, EU-Skepsis, alles ist drin. Wir wollen nun mit unserem juristischen Hämmerchen diesen Brocken auf den wahren Kern abklopfen, Gerüchte und Halbwahrheiten wegschlagen, bis der Kern der Geschichte freiliegt. Und dafür bin ich jetzt verabredet mit Professor Dr. Gersdorf. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Staats- und Verwaltungsrecht sowie Medienrecht an der Universität Leipzig. Und er hat schon bei der Debatte um die 551 Fragen der Union an die NGO-Förderung in Deutschland durch die Ampel sehr kritisch auf die aktuelle NGO-Förderpraxis geblickt. Professor Gersdorf, schön, dass wir sprechen können.
Ja, schönen guten Tag.
Sie haben die Berichterstattung sicher verfolgt. Der CDU-nahe Wirtschaftsrat spricht in einer aktuellen Pressemitteilung von heute von einem Klimaaktivistenskandal. Ist das ein Skandal, was da passiert?
Also ich möchte mich aus der politischen Debatte selbstverständlich raushalten. Juristisch stellt sich in Europa die gleiche Frage, die sich auch in der Bundesrepublik Deutschland stellt. Ob ohne gesetzliche Grundlage Regierungsstellen NGOs finanzieren dürfen, aus öffentlichen Mitteln finanzieren dürfen, solche NGOs, die an der gesellschaftlichen Kommunikation mitwirken. Das ist ein Problem, das nicht gelöst ist, aber dies zeigt jetzt auch die Perspektive in Europa, unbedingt einer Kehrung bedarf.
Okay, schichten wir es mal ab. Es geht ja ganz häufig auch um Transparenz und da versuchen nun, ich sag mal, beide Seiten, also ganz grob schnittig gesagt, die Konservativen und die Grünen, vielleicht eher Linken und die EU-Kommission, versuchen da nun die Deutungshoheit zu erlangen. Es geht unter anderem um Transparenz. Da ist ja von Geheimverträgen die Rede. Wir reden hier insgesamt, das ist unstrittig, vom LIFE-Programm der EU-Kommission. Das ist ein Programm, da können sich NGOs für eine Grundfinanzierung bewerben und schließen dann, ja, da ist schon die Frage, Verträge, in deren Anhängen sie dann recht detailliert darlegen, was sie machen wollen, twittern, wen sie ansprechen wollen, wie sie Einfluss nehmen wollen auf die Öffentlichkeit. Was sagen Sie denn dazu? Sind das überhaupt Verträge und sind sie denn geheim?
Also zunächst einmal um Transparenz geht es im Kern nicht. Das ist nicht die entscheidende Frage. Selbst wenn offengelegt würde, bestünden die gleichen juristischen Probleme. Es stellt sich nämlich die Frage, ob überhaupt auf nur vertraglicher Ebene öffentliche Gelder an gesellschaftliche Organisationen gegeben werden dürfen, die an der politischen Kommunikation mitwirken. Es besteht die große Gefahr, dass sich die jeweilige Regierung NGOs aussucht, die ihr der Regierung nahestehen und so die Regierung, ob es nun die EU-Kommission als Regierung der EU oder eine Regierung in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union das macht, die jeweilige Regierung letztendlich so auf den Willens- und Meinungsbildungsprozess des Volkes einwirken kann. Und das steht dem Staat genau nicht zu. Die Willens- und Meinungsbildung hat sich von unten nach oben zu vollziehen. Und in diesem Prozess gesellschaftlicher Kommunikation darf sich der Staat prinzipiell nicht einmischen. Und deswegen ist es nicht entscheidend, ob dieses Verfahren da offengelegt wird, transparent gestaltet ist. Das wünscht man sich in jedem Fall. Aber damit wären nicht die Probleme gelöst. Damit wäre nicht das Problem gelöst, dass sich die jeweilige Regierung ihre NGOs aussucht, um so auf den Meinungsbildungsprozess einwirken zu können, eventuell ihn sogar zu eigenen Zwecken lenken kann. Das steht einer Demokratie nicht gut zu Gesichte. Anders gewendet, das ist das Gegenteil eines demokratischen Diskurses.
Können Sie das denn an irgendwelchen Normen festmachen? Also Sie haben ja solche Argumentationen auch auf nationaler Ebene gebracht. Dort hatten Sie dann bei der Neutralitätspflicht, wenn ich es recht in Erinnerung habe, angedockt. Sie haben da in der FAZ einen Beitrag geschrieben, den linken wir euch natürlich in die Shownotes, damit ihr das nachvollziehen könnt. Wo ist denn die Grenze bei der EU-Kommission?
Also es geht um zwei zentrale Prinzipien. Das Demokratieprinzip, das eine, und damit korrespondierend das Recht auf gleiche politische Teilhabe an der politischen Kommunikation des Einzelnen. Beide Eckpfeiler unserer demokratischen Ordnung werden berührt bzw. geschliffen durch eine entsprechende NGO-Förderpraxis. Nochmal zum Demokratieprinzip. Das Demokratieprinzip ist dadurch gekennzeichnet, dass die Willensbildung sich von unten nach oben, vom Volk zum Staat zu vollziehen hat. Und in diesem Kommunikationsprozess darf der Staat nicht einwirken. Das, was in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union gilt, gilt selbstverständlich auch für die supranationale Ebene, für die Europäische Union. Auch die Europäische Union darf nicht den Kommunikationsprozess in ihrem Sinne zu steuern versuchen. Das ist mit dem Demokratieprinzip nicht in Einklang zu bringen. Und auch nicht mit dem Recht auf gleiche Teilhabe an der politischen Kommunikation. Diejenigen NGOs, die gefördert werden, hinter denen verbergen sich auch ganz bestimmte WählerInnen. Aber es gibt auch noch andere WählerInnen, die andere NGOs eher favorisieren oder mit den gerade geförderten NGOs überhaupt nichts anfangen können, thematisch von der Zielsetzung her. Und wenn hier eine einseitige Förderung erfolgt, dann wird zugleich in das elementare demokratische Recht auf politische Gleichheit bei der politischen Kommunikation eingegriffen und dieses Recht verletzt. Also ein doppelter Verstoß gegen elementare Prinzipien der demokratischen Ordnung. Erstens das Demokratieprinzip, das von unten nach oben die Willensbildung vorschreibt, und zweitens wird das Recht auf gleiche politische Teilhabe eingegriffen und dieses Recht zugleich verletzt.
Ich muss jetzt doch nochmal nachhaken, wo machen Sie es genau fest? Gibt es da, also ist das Rechtsstaatsprinzip, wie es in der EU gilt? Gibt es eine Norm, an der Sie es festmachen können? Wir sind ja Jura-Podcast und haben auch viele Studierende dabei, die wir gerne auf mündliche Prüfungen etc. vorbereiten wollen. Deswegen wollen wir denen gerne möglichst viel mitgeben. Können Sie das irgendwo dran festmachen?
Also selbstverständlich. Also die Europäische Union ist ja seit dem Maastrichter Vertrag von einer Wirtschaftsgemeinschaft zu einer politischen Union geworden. Und zur politischen Union gehört eben auch das klare Bekenntnis nicht nur der Union, sondern auch aller anderen Mitgliedstaaten zu den zentralen Werten der Demokratie und des Rechtsstaatsprinzips. Und gegen genau dieses Demokratieprinzip verstößt eine nicht gesetzesgebundene Förderpraxis und auch gegen das Grundrecht auf gleiche Teilhabe an der politischen Kommunikation. Das ist integraler Bestandteil der Architektur der Europäischen Union seit Maastricht. Europa bekennt sich nicht nur zur Gleichheit im Wirtschaftsleben, sondern selbstverständlich auch zur Gleichheit bei der politischen Kommunikation. Und genau in dieses hehre Prinzip wird eingegriffen, wenn der Staat ganz bestimmte NGOs fördert. Damit wird zugleich das Recht derjenigen beeinträchtigt, die nicht hinter den geförderten NGOs stehen. Und das ist so nicht möglich. Es bedurfte eines Gesetzes, es bedurfte einer unabhängigen Kommission, die regierungsunabhängig ist, also EU-Kommission unabhängig ist, die dann über die Verwendung entsprechender Fördermittel entscheidet. Aber die Kommission als Regierung der Europäischen Union darf hierüber nicht autonom entscheiden.
Das heißt, hier liegt ein Verstoß gegen Europarecht vor.
Ganz eindeutig. So wie im nationalen Recht ein Verstoß vorliegt gegen das Demokratieprinzip und gegen das Prinzip auf gleiche Teilhabe an der politischen Kommunikation, liegt das ebenso auf europäischer Ebene vor. Die Werte, die die Bundesrepublik Deutschland tragen selbstverständlich auch die Europäische Union. Da gibt es keinen Unterschied.
Wo zieht man jetzt die Grenze? Es gibt ja NGOs, die unverdächtigen Tätigkeiten nachgehen, und dann gibt es solche, die vielleicht eher ökologischen Beweggründen folgen. Wo zieht man jetzt die Grenze? Oder sagen Sie, es gibt gar keine NGO-Förderung mehr? Das kann ja wahrscheinlich auch nicht die Lösung sein.
Also erst einmal, wenn es gleichmäßig erfolgt und jedweder Spielraum genommen wird, dann ist gegen eine Förderung nichts einzuwenden. Also in der Bundesrepublik Deutschland, dass alle gemeinnützigen Organisationen gefördert werden, dagegen ist nichts einzuwenden, weil dann die Exekutive keinen Spielraum hat bei der Mittelvergabe. Das Problem besteht nur darin, dass durch die Förderung von bestimmten NGOs eben Regierungsstellen Einfluss nehmen können auf die Kommunikation, also letztendlich nur die NGOs fördern, die ihnen zu Pass sind, also ihre Interessen vertreten. Und dann gerät der gesellschaftliche Kommunikation in Abhängigkeit von der Regierung, und das steht in scharfem Kontrast zum Demokratieprinzip, zu elementaren Werten in Europa, aber auch die Werte des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland.
Wenn wir das jetzt mal noch ein bisschen weiter konkretisieren, also ich lese mal ein bisschen vor, was so für Finanzierungsmöglichkeiten für NGOs oder NROs, wie es die Kommission auf Deutsch schreibt, da sind: soziale Inklusion, Gleichstellung der Geschlechter, Chancengleichheit, Kultur und Medien und so weiter, Bürgerschaft, Bürgerbeteiligung, Forschung, Innovation, all solche Dinge sind dabei, aber eben auch Verkehr, Energie und IKT. Jedenfalls, es sind verschiedene politische Bereiche dabei. Wie schichtet man das jetzt genau ab? Das ist ja sehr schwierig. Also wenn man jetzt sagt, alle kriegen gleich, wie Sie es sagen, unter gleichen Voraussetzungen, kann man ja trotzdem Akzente schaffen, indem man jetzt sagt, wir wollen jetzt aber mehr soziale Inklusion fördern oder wir wollen uns für Ökologie einsetzen, das finden wir alles gut. Das alles dürfte man dann Ihrer Ansicht nach gar nicht, sondern man müsste ein allgemeines Kriterium machen, wo die Leute dann immer nur einen bestimmten Anteil bekommen. Oder ich habe es noch nicht ganz verstanden, wie das funktionieren soll.
Also zunächst einmal ist ganz wichtig, dass dies gesetzlich geregelt wird. Ja, wir brauchen hier für eine solche Förderpolitik eine gesetzliche Grundlage. Im Bereich der Medien ist es eine Selbstverständlichkeit und auch in Europa anerkannt, dass es nicht Aufgabe von Regierungen ist und damit auch nicht der Europäischen Union ist, Medienunternehmen zu fördern. Warum? Weil die Medien exakt an der Meinungs- und Willensbildung des Volkes mitwirken, auch auf diesen Prozess. Soll der Staat, soll die Regierung keinen Einfluss nehmen. Und das Gleiche gilt für NGOs, die an der gesellschaftlichen Kommunikation mitwirken. Die sind im Übrigen selbst ja Medienunternehmen. Jede Nicht-Regierungsorganisation hat einen Internetauftritt. und wirkt auch an der gesellschaftlichen Kommunikation durch den Medienauftritt mit. Und es ist anerkannt, dass Medien nicht einfach so subventioniert werden können, sondern hierzu rechtsstaatliche Kautelen zu beachten sind. Und dazu gehört erstmal ganz eindeutig der Gesetzesvorbehalt. Wir brauchen nicht nur auf deutscher Ebene, auf nationaler Ebene für eine entsprechende Förderpraxis, sondern selbstverständlich auch auf EU-Ebene erst einmal eine gesetzliche Grundlage. Und in diesem Gesetz muss genau vor allem geregelt werden, wer darüber zu befinden hat. Und wenn die Mittelvergabe eben Spielräume eröffnet, dann dürfen, und das ist der Fall, das wird man kaum ausschließen können, also Spielräume öffnen, die Einflussnahmemöglichkeiten der Regierung eröffnen könnten. Also, dass die salopp formuliert, die linken Regierung ihre linken NGOs fördern und die rechten Regierung ihre NGOs fördern. Genau das gilt es zu verhindern. Und deswegen haben wir im Bereich der Medien eine regierungsunabhängig organisierte Medienaufsicht, die für genau für die Zulassung und Beaufsichtigung der Medien zuständig ist. Und genauso etwas bräuchten wir dann auch auf europäischer und nationaler Ebene. Erstmal ein Gesetz und dann eine Organisation, die regierungsunabhängig organisiert ist, wahrscheinlich sogar pluralistisch zusammengesetzt werden muss. Das sind elementare Voraussetzungen für eine Förderpolitik. Ich will damit sagen, die Förderpolitik ist nicht per se unionsrechtswidrig bzw. verfassungswidrig, aber in der derzeitigen Form ist sie verfassungswidrig, weil wir erstmal ein Gesetz brauchen und zweitens eine regierungsunabhängige Institution, Organisation benötigen, die über die Mittelvergabe entscheidet. Und wenn wir diese Voraussetzungen erfüllt hätten, dann könnte man ins Detail gehen. Aber solange diese beiden Grundvoraussetzungen nicht erfüllt sind, ist die Förderpraxis sowohl auf EU-Ebene als auch auf nationaler Ebene mit geltendem Recht kaum zu vereinbaren.
Ich muss jetzt doch nochmal mit einer politischen Frage kommen. Glauben Sie denn, dass das irgendeine Chance auf politische Verwirklichung hat, wenn ich mir jetzt anschaue, wie laut der Aufschrei ist, insbesondere bei den Grünen, aber nicht nur, und wie uneinig man sich da ist, da jetzt so eine neue, ja, Bürokratie, muss man es ja wohl nennen, aufzusetzen, also so eine Art Landesmedienanstalt für NGO-Förderung. Glauben Sie, dass das was wird?
Ob es politisch was wird, ich bin offen gestanden auch und sage das jetzt nicht, dass das erste Mal regelrecht schockiert darüber, dass keinerlei Unrechtsbewusstsein besteht, keine Sensibilität dafür besteht, dass das auch Anlass sein könnte für Missbrauch. Ja, da stellen sich bestimmte politische Akteure vor, was dem Ziel dient, heiligt offenbar alle Mittel. Das kann auch mal ganz anders zum Einsatz bringen. Das wünschen sich diese Protagonisten hoffentlich nicht. Also das Recht ist immer sehr, sehr wichtig. Das Recht besteht darin, der Politik aufzuzeigen, wo die Leitplanken sind, innerhalb derer sich der Staat und auch das gesellschaftliche Leben zu bewegen hat. Und ob man hier jetzt auf die Politik groß vertrauen kann und sollte, da habe ich mittlerweile leider auch meine Zweifel. Das bedauere ich sehr, aber dafür haben wir Gerichte. Wir müssen wahrscheinlich einen Grundsatzprozess mal anstrengen, um die Dinge klären zu lassen. Und dann, wenn es entsprechende Gerichtsentscheidungen gibt, dann wird selbstverständlich sich die Politik auch an die dort entwickelten Maßstäbe halten. Ich befürchte, dass ohne einen entsprechenden Prozess sich in der politischen Praxis nur kaum etwas bewegen wird.
Wäre es nicht noch eine kleinere Lösung, so vorzugehen, wie es ja wohl bei der DUH in Deutschland der Fall war? Da gab es mal eine kleine Anfrage der FDP, 2018 war das, GroKo-Zeiten, wo die FDP gefragt hatte, inwiefern fördert der Staat jetzt eigentlich die DOH? Die Deutsche Umwelthilfe stand ja stark in der Kritik wegen diverser strategischer Klagen. Und da hatte dann die Bundesregierung geantwortet, naja, wir machen ja nur Projektfinanzierung, wir machen keine Grundfinanzierung. Also praktisch das genaue Gegenteil von dem, was Life macht. Wäre das nicht eine Lösung, dass man sagt, wir fördern nur Projekte, wir machen dadurch klar, dass es keine politische Querfinanzierung geben darf, sondern eben nur Projekte für ganz bestimmte Vorhaben, die dann dezidiert aufgelistet sind. Ist das nicht eine Möglichkeit?
dann stellt sich immer sofort die Frage, was man unter Projekt versteht. Nicht? Das klingt erstmal funktionieren, aber erstmal relativ einleuchtend, aber ich befürchte, dass ein Projekt an das andere sich anschließen wird. Ja, und dann gibt es eine Vielzahl an Bescheiden. Ergebnis ist die Dauerförderung, die wir auch jetzt schon haben. Und das ist letztendlich auch nicht die Lösung des Problems, sondern wir müssen diesen Bereich der gesellschaftlichen Kommunikation so ordnen, wie die Medien auch. Für die Medien haben wir, wie gesagt, klare Maßstäbe. Die stehen auch, sind überhaupt nicht streitig. Von links bis rechts in Europa selbstverständlich, genauso wie hier. Medien müssen regierungsfern organisiert werden. Medien dürfen, wenn sie Mittel erhalten, niemals von der Regierung erhalten. Das muss strikt regierungsfern organisiert sein. Und warum, um Gottes Willen, soll etwas anderes gelten, wenn NGOs gefördert werden sollen, die ebenfalls an der Kommunikation mitwirken und die alle auch über einen entsprechenden Medienauftritt verfügen? Die sind alle zugleich Medienanbieter. Ja, und daran wird schon deutlich, dass die gleichen Maßstäbe gelten müssen. Wir brauchen eine strikt regierungsferne Organisation. Das ist so wichtig und ich bedauere, dass hier gesagt wird, und das sind rechte Narrative oder welches furchtbare Formulierung da gebracht wird, dann hört sich das ja immer so an, dass diejenigen, die die Gesellschaft hier wachrütteln wollen, ich beanspruche das für mich, Rechte sein. Ja, also das würde ich von mir weisen wollen. Ich fühle mich diesem Grundgesetz, den elementaren Werten dieser Verfassung verpflichtet und sehe die große Gefahr, dass wir hier in eine staatliche Steuerung und Lenkung der Kommunikation geraten. Dafür sind die Menschen in der DDR nicht aufgestanden. Die haben noch vor Augen, was es bedeutet, wenn der Staat den Kommunikationsprozess durch Massenorganisation letztendlich leitet und steuert. Und dieses Traumata haben noch die Ostdeutschen in ihren Köpfen. Und deswegen sollten wir vielleicht mal vom Osten lernen in diesem Punkt, die Sensibilität, die im Osten noch vorherrscht, sehr, sehr ernst nehmen und nicht meinen, weil hier gute Ziele erreicht werden sollen, nehmen wir die Mittel, die dabei zum Einsatz kommen, nämlich letztendlich staatliche Finanzierung des Kommunikationsprozesses in Kauf. So geht es nicht. Während den Anfängen kann ich nur sagen, denn was heute die Linken machen, werden in Bälde dann auch die sogenannten Rechten machen, um das mal deutlich zu machen. Und das können eventuell dann auch undemokratische Tendenzen sein. Und wir müssen alles tun, um die Demokratie zu schützen und zu verhindern, dass es zu autokratischen Tendenzen in der Bundesrepublik Deutschland und in Europa kommt. Und genau diese Gefahr besteht, wenn die Regierung die Kommunikation durch öffentliche Förderung beeinflussen kann.
Eine Frage zum Abschluss noch. Wir laufen ja vielleicht bei solchen Gegenbewegungen Gefahr, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Ich weiß, dass sehr viele NGOs, und zwar nicht nur jetzt Omas gegen Rechts und solche Sachen, sondern auch andere, ein bisschen zittern vor diesem, ja, sag mal, Politikwechsel, der sich in vielen westlichen Staaten derzeit abzeichnet, aber eben auch in Deutschland. Sehen Sie diese Gefahr, dass wir jetzt eventuell der Zivilgesellschaft mittelfristig auch schaden, wenn wir darauf reagieren?
Also zunächst einmal muss man die Zivilgesellschaft immer wieder ermutigen, sich zu engagieren. Wir brauchen das Engagement aller NGOs. Aber das ist nicht das Problem. Es geht nicht um die grundrechtliche Freiheit von NGOs, sich für etwas einzusetzen oder auch gegen etwas zu streiten. Es geht nur darum, ob der Staat Einfluss nehmen darf auf die gesellschaftliche Kommunikation. Und das muss verhindert werden. Wenn wir ein ordentliches Regelwerk hätten, nochmals ein Gesetz, eine Institution, die regierungsfern organisiert ist und über die Mittelvergabe entscheidet, dann können diese Mittel selbstverständlich auch den Omas gegen Rechts dieser Welt wie in der Vergangenheit zur Verfügung gestellt werden. Aber es muss behindert werden, dass die jeweilige Regierung sich ihre NGOs aussucht und so die Kommunikation zu lenken versucht. dagegen müssen wir uns mit aller Macht stemmen. Und hierfür müssen wir vor allem ein Sensorium erst einmal entwickeln, dass das ein Problem ist. Wenn viele Leute das Problem nicht mal sehen, dann sehe ich darin das größte Problem. Wenn gar kein Unrechtsbewusstsein existiert oder kein Problembewusstsein existiert, sondern man sagt, ja, das ist doch gut, wenn man NGOs, gegen die niemand etwas hat, aber auch wirklich niemand etwas hat, wenn man die nicht fördert. Nochmals, NGO sind wunderbar. Die Ausübung grundrechtlicher Freiheit ist ein verfassungsrechtlich verbrieftes Recht. Es geht um die Förderung von NGOs durch die öffentliche Förderung. Und das darf der Staat nicht machen, darf die Regierung nicht machen. Sonst haben wir Probleme mit unserem Demokratieprinzip.
Professor Gersthoff, ich glaube, der Punkt ist angekommen. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich.
In dieser Woche tagen schon seit Mittwoch die Innenminister und Ministerinnen. Ihre Agenda ist 83 Punkte lang, las ich irgendwo. Die Ergebnisse kommen aber erst am Freitag. Wir schulden euch noch ein kleines Update zur Justizministerkonferenz, die vergangene Woche am Freitag geendet ist. Also nach unserer letzten Folge kamen erst die Beschlüsse. Vor den Beschlüssen, das wollte ich euch zumindest einmal mitgeben, wenn ich es auch echt ein bisschen wohlfeil finde, gab es eine gemeinsame Erklärung, dass es ja nicht sein könne, dass nach dem Beschluss des VG Berlin, wir erinnern uns, Zurückweisungen an den Grenzen sind rechtswidrig, Richterinnen und Richter öffentlich diskreditiert werden und sogar Morddrohungen erhalten. Dazu haben die Justizministerinnen und Minister erklärt, die richterliche Unabhängigkeit ist ein unverzichtbares Fundament unseres demokratischen Rechtsstaats. Wer sie angreift, greift die Grundwerte unserer Verfassung an. Die Angriffe richteten sich nicht nur gegen einzelne Personen, sondern gegen das Recht selbst, hat die neue Bundesjustizministerin Stefanie Hubig gesagt. Wir dulden das nicht. Es kann nicht sein, dass Richter und Staatsanwälte und ihre Familien bedroht und an ihrer Arbeit gehindert werden. Na nun, es kann nicht sein, ist jetzt selten das beste Argument, aber gut, nichts zu sagen wäre auch merkwürdig gewesen.
Das geht gar nicht, hat Merkel ja zu solchen Dingen gesagt. Also diese Verkürzungen sprachlicher Art, damit muss man wohl irgendwie leben. Aber jetzt mal zu den Beschlüssen inhaltlich. Wieso kommt denn die erweiterte DNA-Analyse, über die wir ja lang und breit diskutiert haben, nicht in den Beschlüssen vor?
Also ich glaube, ich bin da tatsächlich nicht die Einzige, die überrascht ist, weil das wirklich mit großer Mehrheit auf die Agenda gekommen ist. Wir erinnern uns kurz, du hast darüber mit Professorin Hörnle gesprochen. Es geht um die Auswertbarkeit von DNA-Analysen auf die Herkunft des Täters oder der Täterin. Also die sogenannte geobiologische Herkunft der Täter sollte auch ausgewertet werden dürfen. Das war ein Vorschlag aus Bayern und Baden-Württemberg. Der hat halt einfach keine Mehrheit bekommen. Da haben sich die JustizministerInnen in dem Fall sehr enttäuscht gezeigt. Genauso Thüringens Justizministerin. Also alles CDU-CSU-Länder, die das unbedingt haben wollten. Aber es gab eben zu viele SPD-regierte Länder und auch die Grünen haben wohl dagegen gestimmt.
Auf welche Punkte konnten die Justizminister und Ministerinnen sich denn einigen? Ich nehme mal an, es gibt mehr Geld für die Justiz.
Naja, also sie wollen mehr Geld für die Justiz. Ob es das gibt, weiß ich nicht. Aber sie wollen Ressourcen, also Personal und Geld vom Bund. Darauf kann man sich ja dann immer einigen. Also es geht natürlich, ganz ehrlich, ich kann es nicht mehr hören, um eine Neuauflage des sogenannten Pakts für den Rechtsstaat. Mehr Digitalisierung, beschleunigte Verfahren, personelle Stärkung. Konkret wollen sie eine Mitfinanzierung vom Bund für 2000 zusätzliche Stellen für Richterinnen und Richter und Staatsanwälte. Auch sonstiges Justizpersonal wollen sie deutlich aufstocken und fordern vom Bund mindestens 200 Millionen Euro für Digitalisierungsprojekte. Es gibt einige Justizthemen, also sie wollen sich auch den Prozessordnungen widmen, um die digital fit zu machen. Sie wollen den rechtlichen Rahmen geschaffen haben für eine digitale Beweismittelcloud, mehr Videovernehmungen, digitale Einführung Vernehmungsprotokolle in Strafverfahren und Softwarelösungen etwa für die E-Akte vereinheitlichen. Ich weiß nicht, wie lange man das schon liest, in wirklich einfach jedem Papier, das es gibt. Und es ist immer noch einfach ein so krasser Flickenteppich und nichts funktioniert auch nur in einem Bundesland. Es ist wirklich gruselig. Aber ich rege mich ab.
Man hört dir den Frust und deine Langeweile an und ich kann es komplett verstehen. Gab es denn noch irgendetwas, was irgendeinen Neuigkeitswert hat?
Also in Sachen Justiz muss man ehrlich sagen, geht so. Es gibt immerhin ein Bekenntnis, das wäre jetzt vielleicht vor einigen Jahren auch noch nicht selbstverständlich gewesen, zum Einsatz von KI in der Justiz. Aber natürlich folgt auch immer auf dem Fuße, und ich will das gar nicht kleinreden, auch das ist einfach nur, weil es immer gesagt wird, die richterliche Gewalt soll stets beim Menschen verbleiben. Es wird keinen Robo-Judge geben, da ist er wieder. Das steht natürlich nicht in dem Papier. So, auch nicht so richtig neu, aber sehr deutlich wird in dem Papier, dass die Justiz schnellere Verfahren will und Und das geht natürlich auch wie immer auf Kosten von beteiligten Rechten. Also in Strafverfahren wollen die Justizministerinnen und Minister Revision per Hauptverhandlung nur noch als Ausnahme haben. Also per Regelfall soll durch Beschluss entschieden werden und es soll nur abhängen von der Einschätzung des Gerichts. Also Verfahrensbeteiligte sollen dazu gar nichts zu kamellen haben, wenn es nach der Justiz geht. Das ist jetzt auch nicht besonders überraschend. Komplett von der Agenda verschwunden ist die Dokumentation der Hauptverhandlung. Wir erinnern uns, in fast allen anderen Staaten gibt es die längst. In Deutschland schreiben noch alle Verfahrensbeteiligten mit der Hand mit. In der letzten Legislaturperiode, also in der vorangegangenen, gab es ja endlich mal einen ernsthaften Vorstoß, das mal einzuführen, dass das digital dokumentiert wird, hat aber den Vermittlungsausschuss nie verlassen und ist jetzt wieder von der Agenda komplett runter. Im Asylverfahren wollen die Richterinnen, also die JustizministerInnen, gerne häufiger im schriftlichen Verfahren entscheiden. Auch da sollen die Beteiligten gar nichts mehr zu sagen haben. Es soll keinen Antrag auf eine mündliche Verhandlung geben. Und was jetzt zumindest für mich ein bisschen neu klang, es soll eine Arbeitsgruppe eingerichtet werden zur Stärkung der Handelskammern. Wir erinnern uns, die Handelskammern werden immer weniger angerufen, weshalb auch unter anderem nicht wenige Kritiker und Kritikerinnen leise Zweifel daran anmelden, ob die jetzt neu eingeführten Commercial Courts denn tatsächlich so zu viel Zulauf kriegen werden. Aber gut, obwohl es die Commercial Courts jetzt gibt, wollen die Justizministerinnen und Minister sich also jetzt mit den Handelskammern beschäftigen, also den ganz normalen Wirtschaftskammern an den Landgerichten und da mal eruieren, warum denn da eigentlich keiner mehr hingeht. Außerdem, ich glaube, das ist tatsächlich relevant, auch wenn das noch nicht so alle auf dem Schirm haben. Schöffen sollen länger im Amt bleiben müssen. Das klingt so ein bisschen irgendwie nach einem super Special-Problem, ist es aber gar nicht so richtig. Wenn nämlich Schöffenwahlen blockiert werden, dann können Prozesse nicht fortgesetzt werden. Deshalb sollen jetzt Schöffen im Amt bleiben müssen, bis die Neuwahlen abgeschlossen sind. Der Vorschlag kam aus Sachsen, die kennen sich damit leider aus. Die hatten nämlich vor allem in Leipzig und in Dresden 2024 bei den Schöffenwahlen echt Probleme. Da haben die nämlich die nötigen Vertrauenspersonen für die Wahlausschüsse in den Stadträten nicht fristgerecht gewählt gekriegt, weil es da Blockaden gab. Unter anderem, weil es da irgendwie einen Rechtsstreit gab über irgendeine Ausschussbesetzung. Und da muss man eben fürchten, dass vor allem mit den zunehmenden Wahlerfolgen der AfD auf Kommunenebene die Mehrheitsverhältnisse Wahlblockaden bei den Schöffen Wahlen wahrscheinlicher machen. Und da hat eben der Antrag aus Sachsen auch eine Mehrheit gekriegt. Und das fand ich jetzt persönlich wirklich weird, Justizvollzugsbedienstete sollen nicht zum Wehrdienst herangezogen werden. Auch das wünschen sich die JustizministerInnen und Minister.
Prophylaktisch, weil ich meine, im Moment haben wir ja keinen Wehrdienst.
Eben, genau, falls es einen geben sollte. So. Sollen sie dazu nicht herangezogen werden, genauso wie Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, glaube ich.
Und rechtspolitisch, gibt es da auch was?
Ja, vieles. Also da ist wirklich viel drin. Natürlich viel Law and Order, also so ein bisschen grundsätzlich mehr Ermittlungsbefugnisse bei bitte weniger Papierkram. Vor allem für die Ermittlungsbehörden, das wünscht man sich. Auch eine verbesserte Vermögensabschöpfung. Das feiern ja die Staatsanwaltschaften vor allem wirklich krass ab, sehen aber offenbar immer noch Potenzial nach oben. Und es gibt auch ein paar Vorschläge, um mehr Betreuer zu gewinnen. So ein bisschen gegriffen, interessant fand ich auch noch, die Länder wollen eine Arbeitsgruppe einrichten für den urheberrechtlichen Umgang mit KI unter besonderer Berücksichtigung von EU-Recht und bitten das Bundesjustizministerium doch, sich da mal bitte zu beteiligen. Und die Gesellschaft mit gebundenem Vermögen soll kommen. Also Stefanie Hubig soll im BMJ einen Gesetzentwurf erarbeiten, um nachhaltiges Unternehmertum zu unterstützen. Das ist ja schon länger im Gespräch. Also da geht es um treuhänderisches Unternehmertum, darum, dass die Gewinne dauerhaft der Gesellschaft zustehen und nicht den Gesellschafterinnen und Gesellschaftern. So sollen halt Gewinne und Unternehmensvermögen der langfristigen Unternehmensentwicklung dienen. Wie gesagt, Vorschlag ist nicht neu. Da gab es 2024 auch schon mal einen ziemlich abgefeierten Entwurf von so einer akademischen Arbeitsgruppe dazu. Und der soll laut den Justizministerinnen und Justizministern jetzt Grundlage sein für gesetzgeberische Erwägungen, die sie sich da aus dem BMJV wünschen. Außerdem Gewalt gegen Frauen. Auch ist ja im Moment, also ist natürlich auch ein wichtiges Thema, es ist im Moment aber auffällig beliebt. Also ein bisschen einzelfallig kam mir das vor, aber tatsächlich kann es ja ernsthaft ein Problem sein. Die Kündigung gemeinsamer Mietverträge soll bei häuslicher Gewalt erleichtert werden. Okay, das Problem war mir jetzt bisher nicht bekannt. Und dann soll es eben bei geschlechtsspezifischer Gewalt, soll Frau Hubig doch mal ein neues Mordmerkmal prüfen. Also es geht natürlich um Femizide, die werden da so nicht genannt, sondern da heißt es zur Erfassung von trennungs- und geschlechtsspezifisch motivierten Tötungen. Da überlegt man ja schon länger, ob man da nicht irgendwie die Mordmerkmale erweitert. Zumindest finde ich das so rum schon mal besser als den Begriff des Femizids, der ja nun wirklich sehr, sehr schwierig irgendwie festzulegen wäre. Oder auch die Unionsidee, über die wir hier, glaube ich, auch schon mal gesprochen haben, auf die körperliche Überlegenheit von Männern abzustellen bei so einem Mordmerkmal. Ob da was kommt, keine Ahnung. Das ist, wie gesagt, auch die Diskussion geht ja schon ein bisschen länger. Da wird Hubig gebeten, ein neues Mordmerkmal zu prüfen.
So, jetzt kommen wir aber zu einem freshen Inhalt, nämlich einen, der insbesondere in Berlin hohe Relevanz hat, nämlich die Prüfung von No-Show-Klauseln. Worum geht's?
Ich glaube, die hat ehrlich gesagt zumindest in allen Großstädten Relevanz. Also das ist in Köln auch so. Da habe ich mich wirklich gefreut, da war ich richtig entzückt. Das ist zumindest mein lebensnahes Thema, fand ich super. Also ich glaube, spätestens seit Corona gibt es ja auch Statistiken darüber, dass die Leute einfach nicht mehr kommen. So, ne, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Die sagen ihre Termine nicht ab und so weiter. Vor allem ist das natürlich wahnsinnig nervig. Dienstleisterinnen und Dienstleister leiden darunter. Keine Ahnung. Meine Nagelfrau, Restaurants, Therapiepraxen, Kosmetikstudios, Friseure. Und da bin ich wirklich auch schon häufig gefragt worden, ob das denn eigentlich rechtlich geht, wenn die in ihre AGB schreiben, wenn sie zum Termin nicht kommen und nicht rechtzeitig absagen, dann zahlen sie einen Betrag X dafür. Also das ist tatsächlich nach meiner Wahrnehmung schon seit Jahren wirklich ein Thema, vor allem so in dieser Dienstleistungsbranche. Und das sehen offenbar die Justizministerinnen und Justizminister auch so und bitten deshalb die Bundesjustizministerin um Prüfung, ob da eventuell Änderungen nötig sind der gesetzlichen Regelungen, um Rechtssicherheit sowohl für die Verwender solcher Klauseln zu schaffen, als auch für Verbraucherinnen und Verbraucher. Ein Artikel dazu von der Kollegin Denise Dahmen und die Beschlüsse der Justizministerin-Konferenz packen wir euch komplett in die Shownotes.
Einerseits, andererseits.
Wölfe sind ein Reizthema, vor allem für Schafe, vermutlich auch für Frau von der Leyen. Jetzt geht es ihm an den Kragen, jedenfalls in Estland.
Okay, von vorne bitte, Herr Dr. Wiedewild. Worum geht's?
Also, der Wolf ist ja bekanntlich zurück in Europa und auch in Deutschland und das führt zu allerlei Streit darüber, wie man mit ihm umgeht. Da gibt's auf der einen Seite die Naturschützer, auf der anderen Seite die Landwirte und natürlich untergehakt bei denen die Jäger. Und dann gibt es Frau von der Leyens Pony Dolly, das eine unglückliche Begegnung mit einem Wolf hatte und dabei zerrissen wurde. Und das wiederum...
Eine sehr unglückliche. Und Dolly war wirklich sehr süß.
Ich habe mir Dolly nicht angeschaut, aber ich kann mir vorstellen, dass Frau von der Leyen ein wunderschönes Pony hat. Jedenfalls munkelt man, dass deswegen die EU den Schutzstatus Anfang Mai herabgesetzt hat, von streng geschützt auf geschützt. Ich meine... Das ist jetzt, klingt so ein bisschen EU-kritisch. Das Thema hatten wir jetzt gerade eben schon im ersten Thema reichlich. Aber wer weiß, die da oben machen ja eh, was sie wollen. Naja.
Selbstverständlich, das kann man sich überhaupt nicht anders erklären. Das ist alles Dollys Rache. Rache für Dolly.
So, jetzt mal genau, sachlich. Weiter Sachlichkeit. Jetzt. So, ebenfalls der Schutzstatus ist herabgesetzt auf EU-Ebene, aber in den Mitgliedstaaten eben noch nicht. Auch in Deutschland übrigens noch nicht. Darauf drängt der Jagdverband aber naturgemäß. Und jetzt gibt's erstmal eine EuGH-Entscheidung, die nämlich ein bisschen beleuchten soll, wie denn dieser Schutzstatus, der noch dann verbleibt, bewertet werden soll. In Estland gibt es nämlich schon diesen herabgesenkten Schutzstatus und es geht jetzt darum zu wissen, wann gilt denn der abgeschwächte Schutzstatus nach der Habitat-Richtlinie. So.
Also Schutzstatus heißt, wir wollen, dass Wölfe grundsätzlich schon in der EU rumlaufen und wollen die grundsätzlich schon beschützen, weil das irgendwie bedrohte Tierarten sind.
Natürlich,
oder was?
Es gibt ja bedrohte Tierarten und alle Arten und auch der Wolf kann natürlich darunter gehören. Und dann ist ja die Frage, wann darf man ihn denn nun schießen, wann wird es zu viel und wann nicht. Mhm. So, und danach muss der Staat nach dieser Habitat-Richtlinie Schutzmaßnahmen ergreifen, falls die Aufrechterhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes gefährdet ist. Wir kommen ein bisschen ins Jägerlatein. Wir werden auch nachher nicht mehr sprechen von Wölfe erschießen, wie ich das so billig gemacht habe, sondern man spricht davon Entnahme. Das ist so Jägerlatein. Man entnimmt Wölfe, was ich einen putzigen Ausdruck dafür finde, dass man den...
Um dann aber wahrscheinlich den Bestand irgendwie final zu erhalten und so. Okay,
ja, klar. So. Also alles nur zum Besten und nicht etwa, weil man gerne jagt. So, und diese...
Und was ist da jetzt Wolfeskern? Entschuldigung.
Jesus. Diese Aufrechterhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes ist also das ganz wesentliche Kriterium. Da gibt's dann noch drei Voraussetzungen, die will ich jetzt nicht mit euch durchtanzen. Es ist ein bisschen kompliziert. Der Kern vom Kern ist tatsächlich, was ist denn Bezug für die Gefährdung dieses günstigen Erhaltungszustandes? Die Population in Estland oder die Population in der EU zum Beispiel? Also mal ganz zugespitzt gefragt und womöglich begebe ich mich ein bisschen in die Unsachlichkeit, aber ich will es einfach illustrieren. Kann Estland sich Wolf freischießen, wenn in Sachsen noch genügend herumlaufen? Das ist so ein bisschen die Frage. Ja, der EuGH sagt jetzt, der Erhaltungszustand kann günstig sein, auch wenn eine Population in einem anderen Mitgliedstaat gefährdet ist. Sprich, man muss nicht unbedingt in die Nachbarschaft gucken, um den Erhaltungszustand als günstig zu beurteilen und Wölfe zu jagen. Das heißt, wir haben meinetwegen den Wolf in Deutschland auf der roten Liste als gefährdet. Dann kann Estland trotzdem sagen, bei uns ist die Population aber günstig, wir machen hier weiter. Aber der EuGH sagt, man muss den Austausch von Populationen zwischen anderen Mitgliedstaaten oder sogar Drittstaaten berücksichtigen. Und da wird es ein bisschen nebulös, wenn man sich diese Pressemitteilung oder gar das französische Urteil anschaut. Im Moment gibt es das nur auf Französisch. Das ist nämlich ganz, 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 ganz schlimm geschrieben. Also wirklich die schlimmsten Schnörkelsätze, die ich seit langem gesehen habe. Und es ist also jetzt mir nicht ganz klar, wann jetzt dieser Austausch von Populationen dazu führt, dass man mehr Wölfe schießen kann und wann er dazu führt, dass man weniger Wölfe schießen kann. Es muss aber berücksichtigt werden. Und dann kommt noch etwas anderes hinzu. Auch die Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen Besonderheiten spielen eine Rolle. Ich will es mal so zusammenfassen.
Herzlichen Glückwunsch.
Der EuGH hat das Tor zur Abwägungshölle weit offen gelassen und das muss jetzt das estnische Gericht auch näher ausführen und ermitteln, wie es um den Bestand bestellt ist. Es gibt also keine einfache Antwort auf die Frage, wie das mit diesem Bestandsschutz ist und wie es mit der Jagd ist. Das heißt, auch der Jagdverband in Deutschland wird sich wahrscheinlich noch ein bisschen gedulden müssen.
Das ist wirklich auch gruselig, ne? Da legst du so eine Frage dem EuGH vor, dann kommt sowas zurück und du fragst dich, okay, was mache ich jetzt damit? Also du bist wahrscheinlich nicht nur genauso schlau, sondern vielleicht noch weniger schlau als vorher. Das ist ja gruselig. Aber unabhängig davon, können wir jetzt aus dem Urteil irgendwas lernen für den Wolf in Deutschland?
Also ich bin bei meiner Recherche über den Jagdverband gestolpert und damit das ist so ein gottvolles Argument, das möchte ich gerne vorlesen. Die größte Gefahr für den Wolf ist nach Ansicht des DJV ein Verlust der Akzeptanz durch einen nicht mehr zeitgemäßen Schutz. So. Und das finde ich interessant. Also jedenfalls entscheidend ist ein gesellschaftlicher Konsens über den weiteren Umgang mit dem Wolf, sagt der DJV und er fordert nun einen wissensbasierten und sachlichen Diskurs. Die Stimmung ist also ziemlich aufgeheizt und deswegen ist es schwer, das zu bewerten. Wenn ihr dieses Urteil euch selbst anlesen wollt, weil ihr denkt, so, was hat der Videowild denn da erklärt? Viel Spaß damit. Es gibt, wie gesagt, im Moment nur eine französische, relativ undurchdringliche Version und es gibt eine deutsche Pressemitteilung, die wirklich unfassbar undurchdringlich ist. Für den Wolf in Deutschland bedeutet das also, wir brauchen jetzt erst einmal überhaupt eine Herabsetzung des Schutzstatus und dann muss man sich auch in der Nachbarschaft umsehen und dieses EuGH-Urteil mit einbeziehen.
Die große, weite Welt.
So Pia, du hast jetzt noch Neuigkeiten aus den USA dabei.
Ja, und natürlich keine guten. So eigentlich wie immer. Also Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger in den USA, die so eine Art private Pflichtverteidigung übernehmen. Das sind private Anwälte, die Pflichtverteidiger sind, so nach unserem Verständnis, kriegen offenbar ab dem 23. Juli für mehrere Monate kein Geld mehr. Wir packen euch dazu mehrere Berichte von Bloomberg Law in die Shownotes. Demnach fehlen offenbar ungefähr 92 Millionen Dollar für diese Anwältinnen und Anwälte. Also da geht es um Verteidiger, die von den Bundesgerichten auf lokaler Ebene bestellt werden für Angeklagte, die sich keine eigene Vertretung leisten können. Nennt sich Criminal Justice Act Panels. Und da gab es schon Anfang Juni eine Warnung von Justizbeamten. Die haben insgesamt davor gewarnt, dass der Justiz die Gelder ausgehen. Da ging es vor allem darum, dass eben sozusagen die Sicherheit nicht mehr gewährleistet sei für Richterinnen und Richter. Wir hatten das Thema ja schon häufiger hier. Aber es ging eben auch um bestehende Haushaltsherausforderungen, auf die damals schon hingewiesen haben. Also in den Serviceeinheiten bei den Gerichten müssen Leute entlassen werden, die Bewährungsstellen hätten nicht genug Leute, könnten nicht mehr vernünftig arbeiten. Und da wurde dann eben, ich glaube, das wurde damals noch gar nicht so wahrgenommen, auch schon mitgeteilt, dass die Anwältinnen und Anwälte vermutlich zeitnah nicht mehr bezahlt werden können. Diese Verteidiger-Service-Programme würden bald nicht mehr über die Mittel verfügen, die zu bezahlen. Da geht es um Tausende von Leuten. Und das heißt nicht nur, in Anführungszeichen, dass die selbst nicht bezahlt werden können, sondern die können zum Beispiel auch keine Gutachter beauftragen oder so. Ne? Auch das läuft offensichtlich so, dass die Gutachten in Auftrag geben können, dass die auch eigene Ermittlerinnen, Ermittler losschicken können normalerweise und auch diese Kosten werden übernommen. Und offenbar läuft das alles über die Anwältinnen. Die müssen das also quasi anfordern und auch bezahlen. Natürlich wurden da jetzt auch schon von mehreren Stellen rechtsstaatliche Sorgen geäußert, ob man denn da noch Verteidigerinnen oder Verteidiger überhaupt findet. Bloomberg berichtete auch von mehreren Anwältinnen und Anwälten, die jetzt Kredite aufnehmen, die sagen, sie würden jetzt alles nur noch per Kreditkarte bezahlen, um ihre eigenen Leute weiter bezahlen zu können, Miete und so weiter, aber eben auch, um überhaupt noch solche Gutachten in Auftrag geben zu können, Ermittler loszuschicken und so weiter. Also soll wohl Ende Juli losgehen, ich glaube 23. mindestens bis Oktober, Zwischenfinanzierung für 3 Monate.
3 Monate ohne Einnahmen, da braucht man dann ja schon einiges an Rücklagen.
Also, wie gesagt, Personal, Miete, genau. Aber es geht halt auch darum, die Fälle weiterzuführen. Und diese CJA-Anwälte kommen wohl eher aus kleineren Kanzleien. Hat man ja dann traditionell wahrscheinlich sogar noch eher weniger Rücklagen als so ein riesiger Tanker. Und ich muss auch schon sagen, wenn du 3 Monate komplett zwischenfinanzieren musst, das ist schon eine Ansage.
CJA-Anwälte heißt was?
Das ist dieses Panel, also dieses Criminal Justice Act Panels, wo die Anwälte herkommen, wo die organisiert sind und worüber die offensichtlich auch bezahlt werden oder im Moment dann eben jetzt nicht mehr bezahlt werden, und zwar schon offensichtlich auch ab jetzt. Denn jetzt kommt auch noch wegen Wartungsarbeiten hinzu, dass offenbar dieses System, über das die ihre Honorare beantragen, seit dem 11. Juni offline gegangen ist. Und das ist jetzt dann offenbar schon für mehrere Wochen offline. Das heißt, die mussten schon bis zum 5. Juni auch noch Anträge stellen. Und jetzt gibt's also erstmal schon kein Geld mehr für mehrere Wochen, bevor das Ding dann Ende Juli für 3 Monate, also bevor es Ende Juli sowieso wegen Kohle kein Geld mehr kriegt.
Woran liegt es denn jetzt, dass keine Gelder mehr reinkommen?
Also die Justizbeamten benennen das als Unterfinanzierung durch den Kongress, und das stimmt natürlich. Also über Jahre sind die Gelder insgesamt gleich geblieben, trotz hoher Inflation, ist klar, dann ist es eine faktische Kürzung. Der Kongress hatte ja insgesamt einfach die Finanzierungen für 2024 verlängert, weil man sich nicht so richtig einigen konnte, um da halt einen Shutdown zu verhindern. Das kommt einem jetzt nicht so ganz unnormal vor. Diese Probleme gibt es ja häufiger in den USA, aber es war wohl tatsächlich noch nie so krass, dass da über Monate dann gar keine Gelder bei den Anwälten angekommen sind. Die Gelder sollen wohl auch nachgezahlt werden, sobald die Justiz die Mittel wieder dafür hat, sagt sie. Das ist dann wohl ab dem 1. Oktober. Dann werden offenbar Gelder freigegeben fürs nächste Jahr. Nur das sind dann halt eigentlich auch eben Gelder fürs nächste Jahr, mit denen dann jetzt halt die Gelder aus diesem Jahr noch bezahlt werden können. Ist auch irgendwie klar. Es erschließt sich selbst ohne tiefere mathematische Kenntnisse, dass das nächste Loch da schon droht. Für 2026 hat die Justiz jedenfalls eine Erhöhung beantragt in den USA um mehr als 21%. Haben gesagt, sonst geht's nicht, wenn wir die Verteidigerdienste aufrechterhalten wollen, wenn wir ausreichend Leute einstellen wollen. Und das Ganze passiert natürlich auch vor dem Hintergrund, dass alle insgesamt mehr Strafverfahren erwarten, wegen, ich zitiere Bloomberg, neuer Prioritäten der Trump-Regierung. So hat das Justizministerium zum Beispiel Staatsanwälte aufgefordert, mehr Fälle an der Grenze anzuklagen, in zulässigen Fällen wieder die Todesstrafe zu fordern. Und die US-Staatsanwaltschaften in Grenznähe wurden von einem generellen Einstellungsstopp der Bundesregierung für Einwanderungsfälle auch ausgenommen.
Na klar.
Also man kann wohl davon ausgehen, da kommen mehr Fälle von Seiten der Staatsanwaltschaft und weniger Anwältinnen und Anwälte werden dazu bereit und oder in der Lage sein, die Fälle dann auch tatsächlich zu bearbeiten, wenn die Leute kein Geld haben.
Ein gezielter Umbau.
Genau. Wir packen euch die Bloomberg Law Sachen in die Shownotes.
So, damit müssen wir jetzt noch über das wichtigste Thema dieses Podcasts sprechen, nämlich über Barbara Salisch. Sie ist zurück.
Sie ist wieder da.
Man muss zugeben, sie ist schon ein bisschen länger wieder da. Seit 2022 ist sie ja wieder auf Sendung. Aber jetzt hatte sie einen Primetime-Auftritt bei RTL. Transparenzhinweis, ich arbeite auch für RTL. Ich schreibe ja meine Kolumne bei NTV und schicke da manchmal noch meine Rechnung hin. Aber diese Werbung, die erlaube ich mir jetzt trotzdem einfach, weil Barbara Salisch verbinde ich vor allen Dingen mit meinen
Heldin
unserer ersten Semester vor allen Dingen. Ich kann mich an eine Einführungsveranstaltung in Kiel erinnern, wo der Prof dann sagte so, naja, die meisten Studenten gehen ja wegen des Fernsehens irgendwie in die Justiz oder in die Juristerei. Damals sei das Matlock gewesen bei ihm. Wer sei das jetzt? Und dann war die Antwort ganz klar, Barbara Salisch. Da gingen also einige Arme hoch, die wegen Barbara Salisch Jura studieren wollten. Das ist doch auch mal eine Motivlage. Jetzt ist sie also wieder da und sie gibt fleißig Interviews und sie hat ein paar bemerkenswerte Sachen gesagt. Und zwar, manche Juristen wollen, dass man den Alltag abbildet. Aber der Alltag ist nicht sendefähig. Das ist das Urteil von Barbara Salisch. Der kommt im Fernsehen an keiner Stelle vor. Das war immer der Hauptkritikpunkt. Nur, Fernsehen zeigt das Besondere. Den Alltag hat man zu Hause. Und dann zitiert Frau Salisch noch den Präsident des Bundesgerichtshofs. Der sagte damals nämlich über ihre Sendung, dass es immer etwas bringt, wenn die Justiz mit Mitteln der Unterhaltung den Bürgern näher gebracht wird. Über Unterhaltung kann man eben eine ganze Menge transportieren. Barbara Salisch ist also dabei, sozusagen die Reputation der Justiz aufrechtzuerhalten. So muss man es nämlich auch mal sehen.
Aber offensichtlich profitiert sie auch selbst davon, denn wir haben uns in der Redaktion auch schon sehr gefreut. Es gab in der vergangenen Woche schon eine eigene dpa-Meldung für die Information, dass es offensichtlich Barbara Salisch einfach viel besser geht, seit sie wieder Fernsehen macht. Ich zitiere, meine Haushaltshilfe ist begeistert. Wenn ich für eine Fernsehproduktion abgeholt werde, sagt sie immer zu mir, sie sehen aber frisch aus. Das fanden wir einfach total großartig, zumal ich anmerken möchte, dass ich vor vielen, vielen Jahren, als ich in Köln noch in der Innenstadt gewohnt habe, häufiger mal Barbara Salisch in der Bäckerei getroffen habe. Das schaust du jetzt.
Ich glaube ja, das Geheimnis von Barbara Salisch, dass sie auch noch so fit ist und jetzt Fernsehen machen kann, liegt einfach darin, dass sie nie geheiratet hat. Und dazu hat sie nämlich der Bild-Zeitung Folgendes gesagt. Sie sei nicht verheiratet und schiebe Fragen danach regelmäßig in einem 10-Jahres-Rhythmus. Also derzeit frühestens mit 80. Wenn ich die 80 erreicht habe,
sie ist
die
90
dran. Ja, wenn sie 80 ist, dann ist also die 90 dran. Der Mann, den ich heiraten soll, jetzt ist er aufgemerkt, liebe Herren der Schöpfung, müsste neben allem anderen eine unendliche Geduld und Ruhe mitbringen. Nur dann wäre er mir vermutlich zu langweilig. Weiß man jetzt auch nicht, was wir damit anfangen
sollen. Ich muss sagen, dieses Problem teilt sie, glaube ich, mit vielen meiner Single-Freunde. So, aber jetzt haben wir euch nochmal die wirklich wichtigen Nachrichten aus dieser Woche mitgebracht. Vergesst es nicht, RTL sendet jetzt wieder Barbara Salesch. Ihr könnt euch alle Gerichtsshows angucken, falls euch euer echtes Juristenleben einfach viel zu langweilig ist.
Und natürlich auch diese Primetime-Ausgabe, die übrigens dramatischerweise ja ein bisschen verschoben wurde. 2015 sollte die starten, war da ein bisschen später wegen des Amoklaufs in Österreich.
Aber sie ist in der Mediathek, ein Glück.
Und sonst hören wir uns nächste Woche wieder. Ihr könnt uns wieder Kritik schicken an gerechtigkeit-loseblatt@nrw.de oder in sozialen Medien oder wo auch immer ihr wollt. Und damit bleibt noch eins zu sagen.
Es bleiben noch zwei Sachen zu sagen, nämlich mich hört ihr nächste Woche nicht. Ihr müsst dann mal ein paar Wochen Vorlieb nehmen mit dem lieben Kollegen Maximilian Amos. Ich bin nämlich im Urlaub und unterwegs und überhaupt. Und deswegen bleibt uns gewogen, mir umso mehr ein paar Wochen länger. Ciao, ciao.
Tschüss.